Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler Podcast. Mein Name ist Nicolas Vogt. Ich bin Geschäftsführer der WBV Gruppe, die ihres Zeichens Versicherungsmakler ist, seit über 50 Jahren am Markt. Und als solcher möchte ich heute in dieser Folge auch mit meinem Gast sprechen über das Thema Basisrente. Mit mir hier in dieser Folge ist Professor Michael Hauer, seines Zeichens Diplom-Mathematiker, Certified Financial Planner und heute Geschäftsführer des IVFPs, des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung. Und Michael ist ebenfalls Professor für Finanzmärkte und Financial Planning an der Technischen Hochschule in Amberg-Weiden, Fachautor, Fachreferent in vielen hundert Vorträgen zum Thema Altersvorsorge und auch schon als Top-Speaker ausgezeichnet worden und auch als Dozent an der EBS, der European Business School, für den Fachbereich Altersvorsorge tätig. Das heißt, wir sehen hier eine echte Koryphäe für das Thema Altersvorsorge. Und was wir heute machen wollen, der Michael und ich haben festgestellt im Vorgespräch, es gibt immer noch viele Makler und Maklerinnen, nicht nur Mandanten, die gewisse Vorbehalte haben zu dem Thema Basisrente. Es gibt Mythen, die halten sich hartnäckig, obwohl es die Basisrente als Produkt schon viele Jahre im Markt gibt. Und deshalb wollen wir beide da heute einmal fachlich draufschauen. Was wir nicht machen werden, wir gehen nicht bis tief in die einzelnen Tarife rein, sondern wir bewegen uns auf der ersten Ebene, auf der gesetzlichen Rahmenbedingungen und Regelung der Basisrente. Wenn du dann als Hörerin, als Hörer feststellst, dass die Basisrente für deine Mandanten ein spannendes Thema ist, dann ist natürlich noch deine Aufgabe als Maklerin oder Makler dann, sich die Unterschiede der Tarife anzuschauen. Da steckt der Teufel natürlich auch im Detail. Aber als erstes ist ja erstmal wichtig, ist das Thema grundsätzlich spannend. Und darum soll es heute in den nächsten 30, 40 Minuten gehen. Und dafür heiße ich jetzt erstmal ganz herzlich willkommen hier im Makler und Vermittler-Podcast, den lieben Michael Hauer.
Ja, hallo Nicolas.
Grüß dich, Michael. Du, bevor wir einsteigen in das Thema Basisrente, ich habe schon erwähnt, es gibt einiges an fachlichem Wissen und Background in deinem Werdegang. Heute bist du Geschäftsführer des IVFPs. Als solcher bist du sicherlich nicht auf die Welt gekommen. Da gab es noch ein paar Stationen, wahrscheinlich zwischen Studium und Geschäftsführung. Wie bist du denn in unsere Branche gekommen?
Ja, ganz kurz. Ich hatte Mathematik in Regensburg studiert und ich wollte unbedingt in den Bankenbereich rein. Und wenn man zu den Banken will, wo landet man? Man landet natürlich automatisch mehr oder weniger in Frankfurt, in der Zentrale. Ich war damals bei Dresdner Bank und Commerzbank einige Jahre tätig, wollte aber dann nach insgesamt 10 Jahren Frankfurt wieder in die Heimat als Oberpfälzer hier in Nähe von Regensburg. Wir leben hier sehr gut und da wollte ich auch wieder zurück und bin dann auch im Jahr 2000 wieder in die Heimat zurück. Und also es war, bei uns gibt es natürlich im Finanzbereich nicht so viele Jobs. Ich bin dann zunächst mal als Lehrbeauftragter an die Hochschule in Weiden hier gegangen und habe einen meiner Kollegen, der jetzt immer noch mein Kollege ist, nämlich Professor Dr. Thomas Dommermuth, der an der OTH, also an der Hochschule in Weiden, auch Steuern lehrt. Mit denen habe ich dann 2001 das Institut gegründet. Wir haben immer fachgesimpelt über das Thema Altersvorsorge, eher aus der steuerlichen Sicht, ich ja aus der mathematischen Sicht. Wir haben gesagt, Menschenskind, wir könnten doch unser Know-how gemeinsam dem Markt zur Verfügung stellen. Einfach mal so ein bisschen, unser Motto war einfach mehr Vorsorge. Also wie kann man das fachlich Komplexe einfach auf die Straße bringen? Das haben wir uns so auf die Fahne geschrieben und wir haben 2001 begonnen und dachten uns, also wir wollen alles, aber keine Mitarbeiter, denn wir wollen einfach für uns selbstständig bleiben. Und jetzt haben wir 50 Mitarbeiter. Also man sieht, es hat sich ganz schön entwickelt. Wir haben halt dann Software entwickelt für Beraterinnen und Berater, also für Banken und Versicherer, weil wir einfach mein Kollege speziell in Excel erstmals fachlich hier abgebildet hat, richtig in Excel. Es war halt alles einfach richtig und viele Softwarehäuser am Markt haben zwar hatten gute Technik, aber fachlich war es halt nicht so, so perfekt. Und jetzt haben wir halt vor 15 Jahren begonnen, auch die IT aufzubauen und gesagt, okay, das Fachliche, das haben wir drauf. Jetzt brauchen wir aber noch vernünftige Technik und das haben wir jetzt in insgesamt 25 von den 50 Mitarbeitern sind ITler. Und machen das wirklich technisch auf hohem Niveau. Ja, und so kam das einfach, wie es halt manchmal so ist. Man hat das eigentlich gar nicht vor, aber es gab eine Gelegenheit, dann wieder andere Gelegenheit und dann wuchs es und jetzt es macht jetzt haben wir unsere Nachfolge im Institut, die Geschäftsführer hier, die Jungen, jetzt quasi jetzt zur Geschäftsführung berufen, sodass der Thomas Dommel und ich uns ein bisschen zurückziehen können. Also auch für die Zukunft ist alles soweit gut geplant. Deshalb schaue ich auch zuversichtlich in die Zukunft und in meinen Ruhestand, denn ich habe natürlich auch eine Basisrente.
Sehr gut. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber da war dann nicht nur der Wissenschaftler in dir, sondern irgendwo auch noch der Unternehmer, der dann durchgekommen ist. Und solche Leute brauchen wir in der Praxis, die dann die Brücke schlagen können von der Wissenschaft und der fachlich hohen Qualität dann in die Praxisanwendung. Und deshalb der bei dem Titel Professor dachte als Zuhörer, heute wird es langweilig und wissenschaftlich. Da kann ich beruhigen, das wird garantiert sehr fachlich und vertrieblich. Und ich habe jetzt die Rolle, dass ich mir mal das Mäntelchen des Kritikers überstülpe, obwohl wir im Vorgespräch schon festgestellt haben, dass wir da ziemlich in das gleiche Horn blasen. Bin ich jetzt mal der Kritische und wir schauen mal auf den ersten Mythos zur Basisrente. Und der ist ganz einfach und vielen wahrscheinlich bekannt. Stichwort Leibrente, ne? Die Basisrente kann niemals passen für meine Mandanten, weil man kann ja nachher das Guthaben nur als Leibrente beziehen und deshalb ist es schon mal völlig ungeeignet. Was sagst du als Wissenschaftler dazu?
Ja, Nikolaus, ich will den Punkt gerade nochmal kurz aufgreifen und du hast völlig recht. Also ich bin sehr gerne an der Hochschule, ich mache sehr gerne Vorlesungen, das macht wirklich Spaß, aber ich wollte nicht immer nur in der Theorie tätig sein, sondern ich wollte auch derjenige sein, der es wirklich auch umsetzt und das machen wir mit unserem Institut. Und deshalb sind wir sowohl in der Praxis tätig, wobei wir keine Privatkunden beraten. Wir beraten wirklich nur Versicherer und Banken. Aber wir begleiten quasi auch Banken bei der Umsetzung. Und deshalb habe ich hier sehr viel praktische Erfahrung. Und genau den Punkt, den du jetzt angesprochen hast, es gibt ja nur Leibrente. Und dazu muss man eins sagen, wenn jemand verstanden hat, warum er eigentlich Altersvorsorge machen sollte, Altersvorsorge sollte man auch deshalb durchführen, denn man hat das Langlebigkeitsrisiko, wird man nicht lange leben, braucht man keine Altersvorsorge, ist doch klar. Und wir haben den Punkt Lebensstandardlücke oder Lebensstandardsicherung. Und wenn ich führe viele Vorträge durch bei Banken, Sparkassen, Raiffeisenbank, Volksbank, also Kundenverträge, wenn ich da das Thema anspreche oder frage, wollen Sie im Alter so leben, wie Sie es gewohnt sind, also Ihren Lebensstandard sichern? Ja, dann ist es eine rhetorische Frage. Jeder will natürlich so leben, wie es gewohnt ist. Und wenn man das verstanden hat, und es sind meistens diejenigen, die gut, sehr gut verdienen, die haben auch entsprechenden Steuersatz. Wenn die das verstanden haben, dann ist die Leibrente kein Problem, sondern die Leibrente ist die Lösung von dem Problem Altersvorsorge. Du weißt ja, die Menschen, die ein Problem erkannt haben, suchen eine Lösung, die kein Problem erkannt haben, suchen auch keine. Und deshalb muss man immer das Problem klar machen. Und das Problem ist ganz einfach das, was jeder Berater, jede Beraterin seit Jahrzehnten weiß, warum Altersversorgung notwendig ist, Lebensstandardsicherung plus lange Leben. Und dann, das ist meine Erfahrung, sind die Menschen sehr offen und sagen, stimmt, ich brauche ja eine Leibrente, die für meine lebenslange Ausgaben einfach für lebenslange Einnahmen sorgt. Und damit ist das Problem, also nur Leibrente eigentlich gar kein Problem, sondern das ist dann die Lösung.
Das ist eigentlich die Lösung, wenn man verstanden hat, dass es da nicht um Rendite geht, sondern erstmal um lebenslange Einnahmen. Wie du sagst, wer lebenslange Ausgaben hat, braucht lebenslange Einnahmen. Und deshalb sage ich auch mal, Altersvorsorge ist ein biometrisches Risiko.
Richtig.
Weil es um das Langlebigkeitsrisiko geht. Das Geld soll hinten raus nicht ausgehen. Und meine Erfahrung ist da, dass manche Kollegen, glaube ich, ihre eigene Sicht der Dinge dann einfach über die Mandanten drüber stülpen. Also es gibt ja nach den Persönlichkeitsstrukturen, wenn man mal das DISC-Modell nimmt, das werden die meisten Vertriebler kennen, so den rot strukturierten, da werden sich die meisten Maklerkollegen wiederfinden, ne, so im Dominanzbereich, Risiko, freudig. Und der sagt natürlich, Langlebigkeitsrisiko, ich gehe das Risiko ein, das kriege ich schon irgendwie immer gebacken. ging irgendwie immer weiter.
Ja.
Während aber die meisten Menschen in Deutschland eher so im Balancebereich, so im grün strukturierten sind und die haben eben dieses Sicherheitsbedürfnis. Und
ja,
da wäre es, glaube ich, wie du das in den Vorträgen machst, sehr sinnvoll, einfach mal die Mandanten zu fragen und nicht die eigene Welt einfach mal pauschal über die Mandanten drüber zu stülpen.
Richtig, ja.
Schön. Es gibt einen zweiten Mythos, der heißt, es ist grundsätzlich deshalb nicht geeignet, weil die Basisrente ist ja nicht vererbbar.
Also, wie gesagt, keine Rose ohne Dornen. Ich werde mit Sicherheit nochmal auch die Vorteile ansprechen, die man durch die Basisrente hat, unabhängig davon, dass es eine Leibrente gibt, auch bei staatlicher Förderung und so weiter. Komme ich gleich darauf zurück. Aber zunächst mal die Dornen, also Leibrente haben wir schon besprochen, Nichtvererbbarkeit, klingt ja erstmal dramatisch. Nicht vererbbar, das Geld ist weg. Jetzt muss man natürlich mal genau ins Gesetz reinschauen, was meint der Gesetzgeber mit nicht vererbbar? Mit nicht vererbbar meint er nur, dass es nicht als Kapital vererbbar ist. Also der Betrag, der vorhanden ist im Todesfall des Inhabers der Basisrente, der Betrag, der vorhanden ist, der wird verrentet auf das Leben des Erben, also des Ehepartners. In der Regel nehmen wir jetzt mal einen Ehepartner. Da wird dann das Kapital, was vorhanden, machen wir das Restkapital im Ruhestand, dann das Restkapital, was noch vorhanden ist. Also man nimmt die eingezahlten Renten, die schon die ausgezahlten Renten, zieht man ab, was das restliche Kapital, was noch vorhanden ist, vererbt man dann und zwar als Rente, als Leibrente für den Hinterbliebenen. Das heißt also, das Geld ist nicht weg, ganz wichtig, das Geld ist nicht weg, sondern es wird als Rente ausgezahlt. Also es ist ein wesentlicher Unterschied zu dem Thema nicht vererbbar, also das Geld ist ganz weg. Wo das Geld wirklich weg ist, ist bei denen, die ledig sind, bei denen kein Ehepartner sind oder keine Kinder, also die Hinterbliebenen sind ja definiert bei der Basisrente Ehepartner und kindergebrechliche Kinder, so wie bei der gesetzlichen Rente halt auch, ist es Schicht 1. Wenn hier weder Kinder noch Ehepartner vorhanden ist, dann ist das Geld tatsächlich weg. Aber hier muss man sagen, jemand, der jetzt Single ist oder eben nicht verheiratet mehr mit einem Partner zusammenlebt, der hat ja keine Ansprüche, wenn der Partner verstirbt oder wenn er jetzt als Single, er hat ja niemand anders, von dem er noch irgendwie Hinterblickenrente bekommen könnte. Das heißt, er ist wirklich auf sich selbst gestellt im Alter und der braucht eben gerade deshalb diese Leibrente für die lebenslangen Ausgaben, eben die lebenslangen Einnahmen, zum Beispiel wenn man privat krankenversichert ist. Also für die ist das Geld zwar weg, aber wenn man früher verstirbt, allerdings wenn man derjenige ist, der dann länger lebt oder wesentlich länger lebt, profitiert man natürlich extrem davon, von denen, die früher gestorben sind. Also so gesehen, dieser Sicherheitsaspekt, du hast gerade angesprochen, viele Menschen haben diesen Sicherheitsaspekt, das erlebe ich immer wieder, so dass diese Lösung, die Basisrente, auch für nicht Verheiratete eine sehr gute Lösung darstellt.
Ja, du hast gesagt, ne, es ist einfach in der ersten Schicht eingeordnet. Genau. Da gehört die gesetzliche Rente auch hin. Und bei der gesetzlichen Rente gilt ja die gleiche Regelung. Also da gibt es Witwen- und Waisenrente und nicht die gute Freunde-Rente. Und für die Altersvorsorge, es ist ja immer nett, wenn ich irgendjemanden, einen Tierschutzverein oder irgendjemand was vererben kann. Aber erstmal geht es ja um die eigene Versorgung bei der Altersvorsorge. Wenn ich dann selber nicht mehr bin als Single, mitnehmen kann ich ja sowieso nichts, dann glaube ich, hat sich noch keiner darüber beschwert, dass dann die Rente geendet hat, wenn er alleine war. Beim Verheirateten ist der Partner ja abgesichert. Da übrigens Tipp aus der Praxis, bei manchen Versichern muss man das noch ankreuzen, also dass man das Kreuzchen nicht vergisst, dass der Todesfallschutz dann da integriert ist. Aber dann kommt ja noch der Einwurf manchmal, ja, aber na, was ist, wenn ich dann nach wenigen Jahren versterbe? Und da gibt es ja auch noch die Rentengarantiezeit. Ich kann
richtig,
ja,
genau. Also es gibt
eine Rentengarantiezeit bis 90 oder so einrichten und dann wird ja entsprechend weiter bezahlt.
Absolut.
Ja. Ein ganz großer Mythos, der in der Entstehungshistorie der Basisrente liegt, ist ja auch, dass sie nur für Selbstständige sei. Weil der Gesetzgeber damals da eine Lösung schaffen wollte, weil die Selbstständigen bei der Riester-Rente ausgeklammert waren, wo dann auch die Selbstständigen mal zusätzlich Vorsorge treffen können. Und irgendwo ist bei einigen hängen geblieben, das sei dann ausschließlich für Selbstständige. Wie ist die Wahrheit?
Gut, also dass Selbstständige eine Lösung brauchen und dass die Basisrente natürlich dafür sehr gut geeignet ist, ist unbestritten. Gleichwohl ist es so, dass die Basisrente natürlich auch andere Berufsgruppen sehr gut nutzen können, zum Beispiel gut oder sehr gut verdienende Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen oder auch freiberuflich Tätige. Ich mache viele Vorträge auch bei der APO-Bank, sind ja nur Apotheker und Ärzte. Und ich kann eins sagen, die freiberuflich Tätigen sind ja, was die Zielgruppe für Altersvorsorge Zielgruppe angeht, sind ja wirklich prädestiniert. Also es sind ja, die haben ein Riesenproblem. Warum? Eben, das sind wir wieder bei der Lebensstandardlücke. Die haben ein sehr hohes Einkommen. Sehr hohes Einkommen bedeutet sehr hoher Lebensstandard. Wenn man den einfach in dem Stand halten will im Alter, braucht man ordentlich Altersvorsorge, um das Kapital aufzubauen, damit man nachher versorgt ist. Das heißt also eigentlich sind alle, die jetzt durchschnittlich oder gut, also ab 50.000 Euro Bruttoeinkommen, 50.000 und mehr, die gut verdienen, sehr gut, Topverdiener, alle sind sehr gut dafür geeignet, denn wir haben ja seit 2023, jetzt kommen wir zu den Vorteilen, seit 2023 die 100% Absetzbarkeit der Beiträge. Und jetzt muss man noch einen wesentlichen Vorteil dazu ergänzen. Ich kann nicht nur 100% vom Beitrag absetzen, steuerlich absetzen, was ein Riesenhebel ist, sondern ich habe auch die freie Wahl der Anlagestrategie. Bei der Basisrente hat man keine Einschränkungen bezüglich der Anlagestrategie. Bei BAV, Paris, da wissen wir, da gibt es bestimmte Bruttobeitragsgarantien als Bedingungen. Das habe ich bei der Basisrente nicht. Das heißt, ich kann als Kunde, als Kunden kann ich mir meine Strategie gemäß von meinem Anlegertyp umsetzen. Und wenn man mal so die Basisrentnermarkt ansieht, die Tarife, das ist ja unglaublich, was da geboten wird. Da hat man Strategien drin, da hat man institutionelle Anteilsklassen drin, also so mit ermäßigten Gebühren, also Fonds mit ermäßigten Gebühren, ETFs, also eine Riesenspielwiese. Und die kann man seine Strategie umsetzen im Rahmen von dieser Basisrente und setzt den Beitrag sogar noch steuerlich zu 100% ab. Das heißt, bei 10.000 Euro Einzahlung, bei einem Grenzsteuersatz von 40%, habe ich 4.000 Euro vom Finanzamt zurück. Die kann ich übrigens, das möchte ich jetzt noch anfügen an der Stelle, die kann ich übrigens in die dritte Schicht investieren, die Steuerersparnis, und habe dann genau den Punkt, was du auch schon angesprochen hast, ich habe dann nicht nur eine Leibrente, sondern ich habe dann auch ergänzend die dritte Schicht, bei der ich ja bekanntlich hier kapitalflexibel wählen kann, und habe somit beides abgedeckt. Sowohl lebenslange Rente als Sockel, als Basis, Basisrente als Basis für meine lebenslangen Ausgaben, plus dritte Schicht. Dort kann ich Entnahmen tätigen, kann als Kapitalauszahlung wählen und habe somit eine super Kombination.
Also gerade im konzeptionellen Bereich kann man da ganz tolle Modelle stricken. Lass uns da gerne gleich nochmal drauf schauen. Aber spannend finde ich, dass du gesagt hast, ne, es ist, die Basisrente rechnet sich schon ab einem Einkommen für einen Single von 50.000 brutto. Ja. Das sind ja keine Gutverdiener, sondern es ist ja fast schon ein Durchschnittseinkommen, zumindest hier bei uns im Süden.
Das ist Durchschnittseinkommen.
Also für eine breite Masse inzwischen, einfach durch die kalte Progression, weil einfach der Steuersatz dann schon so hoch ist, dass es sich unterm Strich rechnet in der Spitze. Und bei den Selbstständigen kommt ergänzend dazu auch ein Faktor Sicherheit wieder, das Thema Insolvenzschutz während der Ansparphase, weil das habe ich natürlich immer im Betrieb, könnte immer irgendwas dazwischen kommen. Und da ich es ja nur als Leibrente hinten rausbekomme, auch wenn dann in der Auszahlungsphase der Insolvenzschutz nicht mehr besteht, wird halt das Guthaben schön gestreckt, sodass es in der Regel in den Freibeträgen für meine Versorgung dann liegt und ich davon noch profitieren kann. Daher ja, für Selbstständige besonders geeignet, aber selbstverständlich für jeden Angestellten und Beamten mit einem normalen, vernünftigen Einkommen ebenfalls. Von daher ist dieser Mythos, glaube ich, der falscheste von allen. Und es gibt dann aber Mythos Nummer 4, immer wieder Stimmen, die sagen, ja, ist alles schön gut, du hast es gesagt, ich habe dann ein steuerfreies Fonddepot im Prinzip. Ich habe sowohl, kann ich steuerfrei einzahlen, dann habe ich auch während der Laufzeit ja keine Besteuerung. Auch das ist ja nochmal ein Effekt.
Richtig,
ein Effekt.
Ja.
Und dann kommt ein großes Guthaben zusammen. Aber wenn ich das dann nur als Leibrente beziehen kann, dann muss ich ja wirklich 120 werden, damit sich das mal rechnet. Und da hast du, glaube ich, aus deiner wissenschaftlichen Background her mit euren Finanzplanungssoftware auch, kommt ihr da zu ganz anderen Ergebnissen.
Ja, also da muss man sagen, das mit den 120, selbst 100, es ist ja wirklich, also da muss man wirklich sagen, das ist fachlich echter Unsinn. Diese Berechnungen, die da gemacht werden, sind oftmals Berechnungen, da wird halt einfach irgendwas, da wird dann einfach kein Steuersatz angenommen im Alter oder also es wird irgendwas, irgendeine Komponente wird das so quasi getuned, sodass dann sowas rauskommt. Wenn man sauber rechnet, und das kann auch jeder, der Hörer und Hörerinnen jetzt für sich selbst einmal ausprobieren. Wir haben das angesprochen, die Software unter Fair Advisor, also Fair wie Fair Play geschrieben, fairadvisor.net, also .net. Da haben wir den Basisrentenrechner und bei den Basisrentenrechner haben wir auch das sogenannte Break-Even-Alter drin. Also wird das Alter berechnet, bei dem quasi, wie lange muss man die Nettorente erhalten, also Nettorente wirklich nach Steuern, die Nettorente erhalten, sodass die Nettobeiträge, die man vorher gezahlt hat, sie übertroffen werden. Also sprich, wann hat man sein Geld zurück? Und das kann jeder gerne mit dem Tool ausprobieren. Ich habe so ein paar Beispiele da, die ich immer wieder bei Vorträgen auch durchführe oder aufzeige. In der Regel ist nach 8, 9 Jahren ist das Geld zurück. Also Beispiel, wenn eine Frau mit 67 die Basisrente quasi erhält, also Beginn mit 67, dann hat die in der Regel nach 8 Jahren, also mit 75 spätestens mit 76, hat die ihr Geld zurück. Also wirklich die Nettobeiträge, die sie eingezahlt hat, sind zurück. Das kann man wirklich ausrechnen. Das sieht man schwarz auf weiß. Und dazu eine Information. Also eine heute 50-jährige Frau erreicht mit einer Wahrscheinlichkeit von 55% das 90. Lebensjahr. Das heißt also, 5 von 10 50-jährigen Frauen werden 90 Jahre älter. Und hier sprechen wir von dem Alter 75. Man muss 75 werden, um das Geld zurückzubekommen. Und da muss man eins sagen, also wer da noch Nein sagen kann, also der hat es irgendwie dann nicht so richtig verstanden. Denn wir haben ja auch Fälle, da werden die Menschen wirklich 100 oder 105 und die Rendite, die da rauskommen, die sind gigantisch. Also, aber wir müssen natürlich ganz fair auch immer die Fälle betrachten, bei denen ein früher verstirbt, früher als die Versicherer kalkulieren. Aber wie gesagt, Break-Even-Alter, so 75, 76, hängt vom Beginn der Basisrente ab, wie die Besteuerung auch ist und so weiter, von ein paar Faktoren. Aber wenn man es realistisch betrachtet, 75, 76, da ist Geld zurück. Und ich möchte noch eins anfügen, dass wir das auf keinen Fall vergessen hier. Basisrente ist insbesondere, sage ich mal, die Altersvorsorge für die Frau. Denn, ich muss jetzt kurz ausholen, aber das möchte ich auch anbringen, weil das ist, denke ich mal, ein ganz wichtiger Aspekt in der Beratung. Die Frauen leben länger als die Männer. Und deshalb habe ich, also ich bin ein Fan der Basisrente, aber ich muss zugeben, ich habe gar keine Basisrente. Jetzt werden viele sagen, ja Gott, wie geht denn das? Ja, bei uns in der Familie ist es so, haben wir eben gemeinsam beschlossen, dass es am besten ist, wenn die Basisrente bei meiner Frau stattfindet. Also man hat ja bei Zusammenveranlagung die gleiche steuerliche Wirkung. Ob ich habe die Basisrente oder meine Frau, spielt keine steuerlich keine Rolle. Die Absetzbarkeit ist in beiden Fällen gegeben. Und die Frau lebt länger und wir haben den Unisex-Tarif. Das heißt, bei gleicher Einzahlung bekommt die Frau die gleiche Rente, aber länger. Und da muss man jetzt kein Mathematiker sein. Das versteht, glaube ich, jeder. Es macht einfach Sinn, dass diese Basisrente bei der Frau läuft. Und die Frauen, das merke ich immer wieder bei meinen Kundenvorträgen, die Frauen, deshalb sprechen sie, wenn sie ihre Kunden ansprechen, bitten sie immer darum, dass Ehepaar gemeinsam so ein Gespräch kommt. Ich merke immer, wenn Ehepaare bei den Kundenveranstaltungen vorhanden sind, dass die Frauen hier wesentlich das Thema wesentlich ernsthafter aufgreifen und diesbezüglich wesentlich realitätsnaher sind. Und die sagen dann oftmals, wenn man Menschenskind, Gerhard, lieber Gerhard, das machen wir doch jetzt für mich, das ist sinnvoll. Ja.
Ja, die haben ja auch bei dem klassischen Familienweg mit Erziehungszeiten und so weiter den höheren privaten Vorsorgebedarf. Und
richtig,
die Männer sagen dann oft, ja, du hast ja mich.
Ja, okay. Ja. Und ja, was ist, wenn dann der Mann mal verstirbt? Die Indemnitätenrente ist dann oftmals geringer. Das heißt also, es macht wirklich Sinn, wie gesagt, auch finanzmathematisch, so eine Renditeoptimierung, dass die Basisrente bei der Frau läuft. Übrigens, da werde ich immer wieder bei den Vorträgen sofort kommt da der Einwand, ja, Moment mal, was ist denn dann im Scheidungsfall? Ja, Scheidungsfall ist es eigentlich sehr einfach gelöst und sehr leicht, also sehr leicht nachvollziehbar, die Lösung. Es gilt der sogenannte interne Versorgungsausgleich. Das bedeutet, hat meine Frau eine Basisrente, sind 100.000 Euro drin, dann wird diese Basisrente, wird eine neue gemacht mit 50.000 Euro, die erhalte ich. Also wird quasi getrennt, sozusagen, weil es werden zwei daraus gemacht. Hätte ich die Basisrente mit 100.000 Euro und im Scheidungsfall wäre es dann so, dass dann auch wieder eine neue mit 50.000 Euro gemacht, meine Frau erhalten würde und ich habe noch 50.000. Also 50-50. Das heißt, es also ist jetzt kein Problem, wenn die Basisrenten tutto completo über die Frau laufen.
Je nach Anbieter kann es ja noch sein, dass der sagt, ja, aber den alten Tarif können wir nicht nochmal neu darstellen. Deshalb wäre ein kleiner Tipp noch, der Ehemann kann auch einen Mini-Vertrag mitlaufen lassen, weil dann hat er schon die Basis, um das Kapital dort einzubringen bei gleichen Rechnungsgrundlagen.
Super. Ja, gut, sehr guter Hinweis. Okay, ja, stimmt. Okay, kann man machen. So ein kleiner Vertrag schadet ja auf keinen Fall was. Und noch was, ich muss aus eigener Erfahrung sagen, 50% gemäß GDV-Statistik werden ja, 50% der Beiträge werden ja durch Zuzahlung oder durch Einmalbeiträge geleistet. Und ich kenne das immer wieder, dass einfach am Jahresende dann die Versicherungsnehmer von der Basisrente halt einfach richtig Zuzahlungen leisten. Ich selbst mache das jedes Jahr, so im November, Dezember, je nachdem, was ich mir halt dann so leisten kann und mag. Meistens mache ich dann doch mehr, als ich eigentlich mir vorgenommen habe. Denn spätestens dann im nächsten Jahr, jetzt im Sommer, wenn man Steuererklärung macht, dann ist es richtig schön, wenn man sieht, so versteuern die Einkommen wird um 10, 15, 20.000 Euro gesenkt. Die Steuerersparnis ist üppig. Das macht dann richtig Spaß. Also deshalb diese Flexibilität bei der Beitragszahlung, die man hat, deshalb natürlich einen Beitrag machen und dann halt Zuzahlungen reingeben, wenn man was übrig hat, ist also eine feine Sache, würde ich mal so sagen.
Absolut, auch das Zuzahlung würde ich auch in den Bereich konzeptionelles Arbeiten nochmal schieben. Wir lassen uns da gleich nochmal dazukommen, um den Mythos hier also noch abzurunden mit den 120. Du hast gesagt, ne, statistisch einfach werden schon rund plus minus 50% bis zu 90 Jahre alt. Und das heißt ja nur, dass der Durchschnitt ist. Das heißt, es gibt einige, die werden älter. Es gibt auch einige, die werden jünger. Dummerweise wissen wir nicht, wer ist. Und trotzdem gibt es viele, die sagen, ja, aber gut, wenn ich dann nur jünger werde, ach nee, dann mache ich das lieber nicht. Anstatt zu sagen, oh Gott, es könnte ja sein, dass ich älter werde, ich brauche das unbedingt. Na, also wir sehen ja immer mehr dann das Schlechte, das Risiko darin. Und die Lösung liegt aber auf der Hand. Wenn ich in dem Vertrag wieder, wir hatten es vorhin schon mal, Rentengarantiezeit drin habe, bis Alter 90 meinetwegen, dann ist es einfach mal vertraglich ausgeschlossen, dass die Leistung nur bis 75 gezahlt wird und ich den Break-Even vielleicht selber persönlich nicht erreiche, beziehungsweise mein Ehepartner dann davon nicht mehr profitiert, weil ich ja schon verstorben bin.
Richtig. Also wenn ich jetzt bei meinem Beispiel, wenn meine Frau früher versterben sollte, als ich, also erstes Szenario, sie lebt länger als ich, alles richtig gemacht, Rendite optimiert. Zweite Szenario, sie stirbt früher als ich, dann ist genau wie du sagst, also das Modell Rentengarantiezeit, dann ist Geld auch nicht weg. Ich bekomme halt eine Rente auf der Basis von dem Betrag, der mit der Rentengarantiezeit ermittelt wurde. Das Geld ist auch nicht weg. Also ganz wichtig für mich, das Geld ist dann nicht weg. Das ist, damit bin ich quasi letztendlich an der Stelle safe.
Und da in den meisten Fällen statistisch die Frauen auch noch 1, 2, 5 Jahre jünger sind als die Männer und wenn dann bis zum rechnerisch 90. Lebensjahr der Frau die Rentengarantiezeit gilt, wärst du ja in dem Fall meinetwegen vielleicht schon 94. Also das heißt, das ist noch eine zusätzliche Optimierung dann an das der Stelle auf die jüngere Frau. Okay. Die Basis
laufen zu lassen. Richtig ist jetzt ist in der Theorie auf jeden Fall richtig. Bei mir ist der Altersunterschied das ist nicht so groß. Deshalb komme ich gestern. Also so in diesen, zu diesem Vorteil werde ich dann eher nicht kommen.
Aber es gibt viele Argumente im Mandantengespräch bei dem Thema, wo man dann Augen öffnen kann und dann ganz oft der Effekt ist, ah, okay, das wusste ich nicht. Ja, wenn das so ist, dann ist das doch total fein. Ja, und das ist der entscheidende Punkt.
Also meine Erfahrung ist, wir machen uns häufig Gedanken darüber, warum irgendwas nicht geht oder warum irgendwas nicht optimal ist. Und meine Erfahrung ist, ich sagte, ich hatte in den letzten Jahren wirklich tausende Kundinnen und Kunden vor mir bei den Bankenveranstaltungen. Und meine Erfahrung ist ganz einfach, dass viele Menschen dann sich gar nicht einfach sagen, ja, das will ich jetzt haben, das ist Emotion. Ich habe das Bedürfnis, ich will die Sicherheit haben, dass im Alter nichts anbrennt. Auch die oftmals im Private Banking, die haben ein Depot von 1 Million. Aber die sagen, ich will die Sicherheit haben, dass ich wirklich einfach eine Rente habe, egal wie alt ich werde, weil das Kapital könnte aus irgendwelchen Gründen, könnte das Kapital irgendwann zu Ende sein oder ich muss mir immer die Frage stellen, kann ich mir jetzt den Oldtimer leisten für 100.000 Euro oder reicht dann das Geld irgendwann nicht? Die wollen diese Sicherheit und das ist Emotion und das kann man oftmals auch nicht analytisch erklären und da gibt es viele Menschen, da hätte ich gesagt, okay gut, eigentlich muss das gar nicht unbedingt machen, die Basisrente, aber die sagen, nee, ich will das haben, das ist für mich eine schöne Lösung und natürlich was für viele noch Anreiz ist. Und der Gesetzgeber finanziert das mit. Ich kann schön Steuern sparen. Steuern sparen gehört ja für viele Deutsche auch zum einer der beliebtesten Hobbys.
Hobby. Ja, ja du hast es vorhin erwähnt, inzwischen können wir seit 2023 100% der Beiträge steuerlich geltend machen. Auf der anderen Seite, die Staffel in der Versteuerung wurde aber nicht auf 100% angehoben. Das heißt, wir haben jetzt ja auch ein paar Jahre noch, wo ich 100% absetzen kann, allerdings nicht 100% versteuern muss in der Auszahlung.
Richtig.
Was dann auch nochmal ein Hebel ist und was viele, glaube ich, vergessen haben oder nicht wissen, auf dem Schirm haben, ist, dass dieser anteilige, steuerpflichtige Anteil, der dann bei Rentenbeginn festgelegt wird, dass der dauerhaft festgeschrieben ist und dass es dann eben nicht mehr steigt. Das heißt, ich habe wirklich dauerhaft 100% jetzt abgesetzt und muss dann meinetwegen nur 90% dauerhaft versteuern. Nur die Rentenerhöhungen, die draufkommen, die muss ich halt mit 100%.
Genau, Nikolas, sehr guter versteuern. Punkt. Da möchte ich kurz einhaken, weil das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das ist nämlich auch erst letztes Jahr im Rahmen des Wachstumschancengesetzes, im Mai 2024 ist es erst geändert worden. Das heißt also, dieser steuerliche Vorteil, den man bei der Basisrente hat, der ist in den letzten 2 Jahren hat sich der entschieden verbessert. Zum einen, das ist schon angesprochen, seit dem Jahr 2023 die 100% Absetzbarkeit der Beiträge. Das ist ja 2023 eingeführt worden. Auf der anderen Seite jetzt seit Mai 2024 Wachstumschancengesetz, dieses Strecken des Besteuerungsanteils, das bedeutet, erst im Jahr 2058, ab Rentenbeginn 58, also 2058, erst ab da an hat man die 100% Besteuerungsanteil erreicht. Denn vorher ist man einfach entsprechend darunter, zum Beispiel wenn jetzt die Rente 2025 beginnt, ist man beim Besteuerungsanteil 83,5%. Und dazu noch ein kleines Beispiel, damit es auch jedem klar ist, was bedeutet. Wir haben hier die sogenannte Kohortensystematik. Kohortensystematik, wir kennen den Begriff Kohorte alle aus Asterix und Obelix.
Ach so, ja.
Ja, also Obelix, römische Kohorte. Was, ja. Wenn man römische Kohorte mitgefangen, mitgehangen, wenn man drinsteckt, kommt man nicht mehr raus. Was bedeutet das jetzt im Zusammenhang mit der Basisrente? Das bedeutet, wenn die Rente zum Beispiel im Jahr 2025 jetzt beginnen würde, dann ist mein Besteuerungsanteil 83,5%. Das heißt, 83,5% der Rente sind steuerpflichtig. 1.000 Euro Rente sind 835 Euro steuerpflichtig. Aber die restlichen 16,5%, also die 165 Euro, diese 165 Euro werden lebenslang steuerfrei angerechnet. Lebenslang. Das heißt, die Kohorte bestimmt wirklich meinen lebenslangen steuerfreien absoluten Betrag. Und das ist natürlich jetzt durch diese Streckung im Jahr 2040 wäre nach alter Regelung wären schon 100% Besteuerungsanteil reich gewesen. Jetzt sind es erst 91%. Also wenn man 2040 in Rente geht, hat man 91%, also 910 Euro von 1.000 Euro Rente sind steuerpflichtig. 90 Euro von der Rente, der absolute Betrag, ist lebenslang steuerfrei. Also diese Streckung hat nochmal eine enorme Wirkung aufgrund dieser Kohortensystematik. Und diese beiden Sachverhalte, 100% Absetzbarkeit plus weniger, man muss weniger versteuern, als er abgesetzt hat. Das ergibt einen Renditehebel, der ist echt beachtlich. Deshalb ist für viele, wenn man es mal auch renditemäßig, unabhängig davon, wir sprechen ja Absicherung von einem Risiko. Das hast du ja schon deutlich erwähnt. Neben diesem Aspekt ist die Rendite hier bei freier Wahl der Anlagestrategie, ist die Rendite mit Sicherheit auch ordentlich.
Und in vielen Fällen sogar sehr gut. Und vor allen Dingen individuell. Ich muss einfach das gesamt zu versteuernde Einkommen nicht nur heute kennen, in der Ersparnis, sondern nachher auch im Ruhestandsbeginn. Und damit sind wir dann auch schon dabei, dass ich dann einfach, wenn ich die Basisrente sinnvoll beraten möchte, muss ich es mir konzeptionell anschauen, weil ich muss einfach die Gesamtsituation kennen. Was hat er denn sonst noch oder sie für steuerpflichtige Einnahmen oder eben nur anteilig steuerpflichtige oder steuerfreie Annahmen? Ganz kurzer Praxishinweis, nochmal für die Beratung auf das Wording zu achten, dass die gesamte Rente dann zu 90% dauerhaft steuerfrei sei. Das stimmt für die anfängliche Rente. Ja, stimmt richtig. Halt nicht für die zukünftigen Rentenerhöhungen, da aufpassen. Konzeptionell, du hast schon angesprochen, 50% der Beiträge werden über Einmalzahlungen gemacht. Das war für mich auch überraschend hoch.
Zuzahlungen oder
Einmalbeiträge. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache einfach jetzt mit 100% steuerlicher Abzugsfähigkeit ein paar Jahre als Ehepaar die rund 50.000 Einmalanlage und muss dann nachher nur 90% davon versteuern, dann wird das erstmal eine geschickte Sache. Wenn ich auch, weil solche Gutverdiener haben natürlich auch einen hohen Steuersatz im Ruhestand. Und
absolut.
Da müsst ihr Ersparnis auch entsprechend.
Da ist das ein Punkt, den habe ich noch gar nicht angesprochen, weil viele glauben ja aufgrund dieser hundertprozentigen Absetzbarkeit, dass der Gesetzgeber das jetzt stark gedeckelt hätte, weil man sonst könnte man das ja auch ausnutzen sozusagen. Ja. Gesetzgeber neigte dazu, dass quasi dann immer schon irgendwas gut zu lösen, aber dann sagt, okay, ich mache aber einen Deckel drauf, damit das nicht jeder hier schamlos ausnutzt. An wie der Riester. Stelle sind die, wie bei Riester, die 2100 Euro ist ja lächerlich. Hier haben wir tatsächlich ein Volumen von bei ledigen 29.344 Euro, bei Verheiraten das Doppelte, also 58.688, also 59.000 Euro. Allerdings muss man die Beiträge, die man zum Beispiel im gesetzlichen Rentenschutz einzahlt oder ins Versorgungswerk, Beispiel ein Zahnarzt, ein Arzt, der 20.000 Euro ins Versorgungswerk einzahlt, wenn er verheiratet ist, sagen wir veranlagt, hat er halt eben nur noch Differenz zwischen 20.000 und 58.600. Also er hat knapp noch 39.000 Euro frei, aber das ist ja auch nicht wenig. Also da kann man nicht meckern. Ich will damit sagen, man muss die Beiträge, die schon erfolgen, die Schicht 1 anrechnen, aber das Beitragsvolumen ist schon echt beachtlich, was insbesondere für die Kundengruppe, für die Babyboomer, da wissen wir, da laufen ja viele rum davon, die 50 plus, für die ganz entscheidend ist, weil wenn die 50, 55, 60 sind und merken, sie haben eine Lücke, ja, da müssen die Gas geben. Da brauchen nicht mehr anfangen mit einem 100-Euro-Vertrag, sondern müssen die Gas geben, volles Volumen des Ruhestandsbeginns. Übrigens erlebe ich immer wieder, hatte einen Fall, ein 60-jähriger Selbstständiger, kam nach dem Vortrag zu mir und sagte, ich habe es fast nicht glauben können. Er freut sich darüber beim Thema Altersvorsorge. Kommt da bei dem Freude, aber er freut sich darüber, dass er heute erfahren hat, dass es für ihn nicht zu spät ist, weil wir haben doch über Jahrzehnte gelernt, Altersvorsorge musst du mit 30, 40 beginnen, wenn du es nicht machst, hast du verloren. Das ist in den Köpfen der Menschen. Und wenn die jetzt erfahren, mit 55, mit 60, gibt es da richtig effiziente Lösungen. Warum effizient? Das sind wir wieder bei Steuer. 100% absetzbar. Die Kohorte ist eben, wenn man in 5 Jahren in Rente geht, erst bei 86. Das heißt, ich habe 14% Punkte, den absoluten Betrag daraus, lebenslang frei. Also umso kürzer die Laufzeit, umso größer wird der Hebel. Und man kann also gerade 50 plus hier sozusagen ein Geschenk machen, indem man sagt, Mensch, Kind, es gibt noch eine Lösung, eine sehr effiziente Lösung für dich, wenn du bisher die Altersvorsorge vernachlässigt hast und das haben mit Sicherheit. Also die allermeisten haben es bisher vernachlässigt.
Aus einem Schlag, in dem Beispiel aus den 50.000 halt 70.000 Anlagevolumen, weil die 50.000 sind dann in der Basisrente, in deinem ETF und können da arbeiten. Im nächsten Jahr mit der Steuererklärung kriegst du 20.000 mal Pi mal Daumen wieder zurück. Richtig. Und du hast vorhin gesagt, die steckst du in die dritte Schicht. Und dann liegen erstmal die nächsten Jahre noch 70.000 und arbeiten für dich, anstatt nur 50.000, die du sonst meinetwegen alternativ ins ETF-Depot gepackt hättest, wo sie auch noch jährlich steuerpflichtig sind. Und das, den Rückstand muss dann das Depot erstmal aufholen.
Ja, also absolut. Also das ist überhaupt das beste Modell. Also ich sage immer, das ist dann wirklich, das ist dann konzeptionelle, saubere Beratung, also Ruhestandsplanung im Rahmen der Ruhestandsplanung. Das ist okay, Sockel, Basisrente, damit nichts anbrennt, lebenslang. Plus, wie du es schön mit dem Beispiel gezeigt hast, Steuerersparnis ab in die dritte Schicht. Dritte Schicht am besten an die Vorpolis bis 85 laufen lassen, also nicht die Beitragszahlung. Beitragszahlung bis 60, 65, aber dann läuft er bis 85, also Entnahmen tätigen kann dazwischen, aber auch an den Börse, also
im Kapital investiert bleiben.
Genau, investiert bleiben kann. Ja. Dann habe ich ein super Konzept, eine super Kombination. Übrigens, das kann man auch bei unserer Software, bei den fairadvisor.net, haben wir auch den sogenannten Voranlagenoptimierer. Da kann man im Abgleich Vorpolice versus Direktinvestment einmal durchspielen, weil man hat ja diese Abgeltungssteuerfreiheit bei dem Direktinvestment in der dritten Schicht. Und diese Abgeltungssteuerfreiheit hat eine enorme Wirkung. Mit dem Tool kann man sich das mal genau anschauen, in welchen Fällen ist dann die Vorpolice besser, also effizienter, in welchen Fällen Direktanlage. Das kann man sich sehr gut durchspielen.
Wir packen den Link mal in die Shownotes. Also wenn du das hörst, nachher nach der Folge scroll mal in die Shownotes, da kannst du draufklicken, weil diese Rechner sind kostenfrei verfügbar online.
Ja, richtig, genau. Ja,
also da ist kein Paywall dazwischen.
Ja.
Und auch das ist für die Kunden attraktiv, wenn ich es richtig berechne und ihnen darstellen kann. Das ist auch für den Berater vertrieblich eine spannende Sache. Weil eben so viel tatsächlich, du siehst es ja, die Kunden machen es, Einmalzahlung, sonst wären nicht 50% des Volumens über Einmalzahlung oder Zuzahlung. Das heißt, ich kann das ja vertrieblich sehr gut als Touchpoint zum Kunden einsetzen, indem ich, das kann ich sehr schön prozessual voll automatisiert fast darstellen, die Kunden jährlich anzuschreiben und hinzuweisen, ich als dein Kümmerer, Achtung, du hast eine Basisrente, du kannst ja Zuzahlung machen, schau, ob du noch dieses Jahr Steuern sparen möchtest oder nicht. Und so kommen ganz automatisiert wieder ordentlich Beitragsvolumen dann jedes Jahr dadurch zustande. Das haben wir bei der WBV auch über viele Jahre gemacht und kann das bestätigen, dass es in der Praxis auch so funktioniert. Und wenn du es dann in die dritte Schicht umleitest, beides mit laufenden, überschaubaren Beträgen einrichtest und dann über die Zuzahlung arbeitest, dann macht das sowohl dem Kunden Spaß als auch dem Vermittler.
Und es ist ja so, zum Beispiel die Freiberufler, die sind es ja gewohnt, die werden ja vom Versorgungswerk jedes Jahr angeschrieben. Übrigens, du kannst freiwillige Zuzahlung leisten, die ist 100% absetzbar. Also sogar die Versorgungswerke sind ja da schon seit Jahren immer dahinter. Übrigens, die Frage kommt, es muss jetzt, ich glaube, eine Minute haben wir noch, weil der ganz entscheidende Punkt bei den freiberuflich Tätigen, also Steuerberater, Anwälte, Ärzte, Apotheker und so weiter, die stellen ja immer die Frage, warum sollte ich nicht freiwillig ins Versorgungswerk einzahlen? Die schreiben mich ja an, ich kann es genauso zu 100% absetzen, eine Schicht 1 wie die Basisrente. Und da kommt der ganz entscheidende Punkt, weil die Basisrente kann der Freiberufler zum Beispiel, also für den Ehepartner, zum Beispiel die Ehefrau machen. Und was ist der wesentliche Unterschied? Der Unterschied ist folgender. Wenn er 10.000 Euro freiwillig ins Versorgungswerk einzahlt, zum Beispiel der Zahnarzt, wie viel bekommt seine Frau daraus, wenn er verstirbt, also die Leistung, die aus den 10.000 Euro generiert wird, wie viel bekommt seine Frau daraus als Hinterbliebenenleistung, wenn er verstirbt?
Es sind 55%.
Bei Versorgungsbanken sind 60%, bei der Gesetzgeberin ist das gleiche Spiel, ist 55%. Das heißt, er verliert automatisch bei den Freiberuflern 40% von der Einzahlung, wenn er verstirbt. Zahlt er die 10.000 Euro also in die Basisrente bei der Frau ein, tja, kann er sterben oder nicht, sie bekommt die gleich hohe Rente. Also es ist ein wesentlicher Punkt, bei gesetzlicher Rente ist das gleiche Spiel. Wenn ich jetzt in gesetzliche Rente einzahlen würde, wäre ja auch Schicht 1 und würde versterben, wird meine Frau nur 55% von der Leistung bekommen. Also 45%-Punkte würde ich also verschenken. Wenn ich die Einzahlung in die Basisrente der Frau leiste, kann ich sterben oder nicht, sie bekommt die gleich hohe Rentenzahlung aus ihrer Basisrente und steuerlich bei der Einzahlung haben wir ja den gleichen Vorteil. Also ist ja kein Unterschied, ob ich jetzt für mich einzahle oder sie in ihre Basisrente, weil wir zusammen veranlagt sind. Ja, die allermeisten, ich glaube 98% der Ehepaare sind zusammen veranlagt. Also ganz wichtiger Punkt, ja.
So ein Entweder-Oder-Ansatz ist ja auch noch im ganz anderen Bereich bei der Krankenversicherung. Wenn ich die Beitragsentlastung im Alter wähle, wenn die Menschen jung in die private Krankenversicherung wechseln und noch gar nicht sicher sind, ob sie da im Ruhestand überhaupt dann noch PKV versichert sind, weil das Leben kann ja auch Änderungen mit sich bringen. Dann ist da eine gewisse Hemmnis zu sagen, ich stecke sehr viel Geld in die Beitragsentlastung, obwohl ja die Ersparnis am Anfang der ersten Jahre noch hoch wäre. Und gerade bei Selbstständigen, die dann nicht den Arbeitgeberzuschuss zusätzlich ausnutzen können, weil im Zweifel halt das Geld weg ist, wenn sie dann doch nicht mehr in der privaten sind. Und da kann die Basisrente eben auch eine sehr schöne Alternative sein, weil auch da habe ich einfach den Nicht-Verfügungszwang. Ja, ich kann es nicht wieder aus Versehen vorher ausgegeben haben. Ich kann es dann auch nicht mit Ruhestandsbeginn für den Porsche auf einmal ausgeben, sondern ich habe es dann eben. Die PKV geht monatlich weg, die Basisrente kommt monatlich rein und ich habe meine private Beitragsentlastung gebaut. Also, und genauso steuerlich abzugsfähig.
Also derjenige, der privat krankenversichert ist, für den ist eigentlich, außer er hat irgendwo phänomenal hohe Immobilien, Mieteinnahmen oder irgendwas, aber ansonsten ist für privat Krankenversicherte die Basisrente schon fast ein Muss als Ergänzung.
Die haben auch das hohe Einkommen in der Regel.
Ja, genau. Also damit er im Alter auch diese lebenslange die Ausgaben im Rahmen der privaten Krankenversicherung auch zahlen kann, ja.
Ein wichtiger Hinweis finde ich noch, wir hatten die Freiberufler angesprochen, auch noch die Gesellschaft der Geschäftsführer kurz anzusprechen bei der Berechnung des Höchstbetrags, da ein bisschen aufzupassen. Ja. Wenn da schon eine betriebliche Altersvorsorge besteht, eine Direktversicherung, da muss immer der Höchstsatz mit angerechnet werden, auch wenn der gar nicht den Höchstsatz spart, dass man da nicht plötzlich zu viel in die Basisrente steckt.
Richtig, das überprüfen normalerweise, es wird teilweise bei den Versicherern Tarifrechnern, ja, wird das auch mit abgefragt, wenn es ein GGF ist. Bei unserem Tool ist ja auch, also ist ein guter Punkt bei GGS, Gesellschaft der Geschäftsführer. Übrigens hatte ich auch schon bei Firmenkundenveranstaltungen, bei Sparkassen, es sind ja zu 90% GGS, Gesellschaft der Geschäftsführer, hatte ich schon Vorträge durchgeführt, eben nicht zur BAV, sondern wirklich zur Basisrente, also dritten Schicht, weil viele GGFs auch außerhalb der Firma eine Lösung suchen, zum Beispiel auch für ein Ehepaar. Also GGFs sind da wirklich auch eine sehr, sehr also gute Zielgruppe, die hier sehr wohlwollend auch für so Vorschläge aufgeschlossen entgegenstehen da, weil sie einfach sagen, wenn es stimmt, ist es eine Lösung, die steuerlichen Reiz hat, aber auch außerhalb der Firma. Bei GGS und Beamten muss man diese sogenannte fiktive Beitragsanrechnung, das ist die Anspruch, beachten. Aber wie gesagt, die Versicherer achten dann normalerweise drauf. Tarifrechner müsste es wird es manchmal überprüft. Bei unseren Beratungsmodulen ist es immer automatisch, wenn man Geschäftsführer eingibt als Berufsgruppe, dann wird es automatisch mit schon überprüft.
Ja, also für mich Fazit, die Basisrente kann ein durchaus sehr spannendes Tool sein, einmal für die biometrische Absicherung. Sie kann auch renditeseitig durchaus sehr spannend sein. Und man hat gemerkt, es gibt ein paar Stolpersteine, ein paar Feinheiten, die man wissen sollte, die der Endverbraucher halt automatisch nicht weiß. Viele Mythen, die da draußen auch bei den Mandanten rumgeistern, weshalb sie sich bisher vielleicht noch nicht damit beschäftigt haben. Und wo man sich dann wieder als Berater, als Experte positionieren kann, indem man da eben Licht ins Dunkel bringt. Und durch ein gutes Konzept und konditionelle Beratung dann Mehrwert schafft, den auch die KI noch nicht machen kann. Ne? Also was anderes als Policen verteilen, konzeptionell beraten. Und da kann die Basisrente ein wichtiger Baustein sein.
Definitiv auch noch als Ergänzung, aus Biometrie angesprochen, auch BU-Thema kann man mit in Kombination mit der Basisrente auch mit abdecken. Allerdings ist es so, der Beitragsanteil, der auf die BU-Rente entfällt, darf nicht 50% vom Gesamtbeitrag überschreiten. Das heißt, man muss mindestens 50% des Beitrags für die Altersvorsorge hiermit vorsehen, damit es steuerlich anerkannt wird. Das bedeutet halt, dass es eine hohe Liquiditätsanforderung ist, wenn man die Basisrente in Kombination mit der BU-Rente hier abschließt. Aber es ist trotzdem für manche, gerade für Topverdiener, Gutverdiener, ist es ein Thema, muss man halt besprechen, nicht jeder will das, weil man, wie gesagt, diese Bedingungen hat und das bedeutet eben, gerade wenn man Dynamisierung macht bei der BU, was sehr ratsam ist, dass die Beiträge halt exorbitant steigen. Insgesamt muss ja auch Dynamisierung dann auf den Anteil für die Altersvorsorge mitbezogen werden. Dann kann man schon auf sehr hohes Beitragsvolumen kommen, über die Zeit gesehen und das mag nicht jeder und deshalb muss man es mit den Kunden, Kundinnen durchsprechen. Aber für manche kann das eine sehr gute Lösung sein. Ich würde es nicht per se für alle jetzt über jeden drüber stülpen, aber ist eine Option, die man hat, die man ansprechen kann. Und wie gesagt, für manche ist es dann auch eine sehr gute Lösung.
Genau, ich muss da sehr genau rechnen. In den meisten Fällen kommt als Ergebnis raus, entweder das rechnet sich nicht oder der Kunde hätte dann Beitragsaufwendungen, die, mit denen er sich aber unwohl fühlt, obwohl er sie vielleicht heute zahlen könnte, weil ich ja berücksichtigen muss, dass dann auch die BU-Rente zu 100% steuerpflichtig wäre im Leistungsfall. Was dazu führt, dass ich eine höhere BU-Rente brauche. Aber da es nur 50% sein dürfen, brauche ich einen höheren Gesamtbeitrag. Das schaukelt sich so hoch. Und das wird, wenn ich die Verträge sehe in der Praxis, gibt ja Vertriebe, die das tatsächlich eher als die Ideallösung in Masse verkaufen. Und wenn man es dann durchrechnet, ist meistens einfach der BU-Schutz dann zu niedrig netto, weil darauf nicht geachtet wurde.
Ja.
Also da mit Vorsicht genießen. Aber ja, ich kenne auch Fälle, wo man sagt, das ist eine gute Lösung. Der Kunde hat es verstanden und es macht Sinn. Aber im Verhältnis eher die wenigeren. Aber es gibt die Möglichkeit.
Richtig, genau. Ja.
Ja. Schön. Ich würde sagen, damit haben wir doch mal einen ganz guten Überblick geschafft über das, über die Mythen der Basisrente und hoffentlich vielleicht für die ein oder andere Erleuchtung gesorgt oder die Motivation, sich doch nochmal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe es eingangs gesagt, natürlich müsst ihr auf der Tarifebene noch schauen, dass alle Rahmenbedingungen optimal erfüllt sind, weil da gibt es natürlich Unterschiede. Aber vom Konzeptionellen her macht es auf jeden Fall Sinn, meines Erachtens sich mit der Basisrente auseinanderzusetzen. Und deshalb ganz lieben Dank an dich, Michael, für den tollen fachlichen Input.
Ja, danke zurück, Nikolas.
Die Empfehlung ist, rechne einfach durch. Ne? Also rechne für den einzelnen Kunden durch. Verlass dich nicht auf Pauschalaussagen. Bitte triff vor allen Dingen selber keine Pauschalaussagen. Nutzt gerne auch mal die Rechner des Instituts. Und dann wünschen wir euch viel Erfolg in der Beratung. Und wenn euch die Folge bis hierher gefallen hat, freuen wir uns über ein paar Sternchen in deiner Podcast-App. Gerne alle 5 bei Spotify, in Apple Podcasts, da wo du hörst, bei Audible. Kannst du das machen, dauert nur ein paar Sekunden und gibt uns was zurück und dir was auf dein Karma-Konto. Von mir vielen Dank fürs Zuhören. Bis hierhin, danke Michael und bis zur nächsten Folge.
Sehr gerne, Nikolas, und vielen Dank und viel Erfolg.
Dankeschön. Ciao.
Bis dann. Ciao.